Du hörst Suchtgespräche oder Suchgespräche mit Janina und Marti. Ein Podcast über die psychotherapeutische Arbeit bei Sucht.
Moin Marti.
Hi Janina. Boah, ich bin so froh hier zu sein und dass wir wieder von einem gemeinsamen Mikro sitzen. Die letzte Aufnahme, die haben wir ja remote aufgenommen, also jeder vor dem Laptop mit eigenem Mikro. Und wenn ihr da draußen die letzte Folge gehört habt, besagte, dann wird euch vielleicht aufgefallen sein, dass mein Sound da echt komisch klingt. Und das hat einen ganz speziellen Grund, nämlich dachte mein sehr kluger Laptop sich, naja, der wird dieses Podcast-Mikro bestimmt nur zum Spaß eingesteckt haben. Ich nehme weiter auf mit dem schönen internen Billo-Mikro. Dieses andere Mikro, was da jetzt eingesteckt wurde, ignoriere ich mal. Ach, deswegen bin ich so happy, dass wir jetzt wieder auch in ein richtiges Podcast-Mikro reinsprechen.
Genau. Und wir sind auch ganz motiviert, diese ganzen technischen Fehler mit der Zeit auszumerzen und an unserem eigenen inneren Perfektionismus zu arbeiten.
Das kann ich so nur bestätigen. Heute, ihr werdet es ja schon an dem Folgentitel erkannt haben, starten wir mit unserer Reihe Labyrinth Suchthilfe, in welcher wir verschiedene Stellen oder einfach verschiedene Stützen des Suchthilfesystems einmal wirklich im Detail besprechen. Einerseits natürlich für Interessierte, Angehörige, Betroffene, dass man mal hören kann, was wirklich im Suchthilfesystem hinter dem Vorhang passiert. Aber auch natürlich für Fachpersonal, was vielleicht auch nicht gerade in dem Bereich, um den es dann jeweils geht, arbeitet, dass man einfach mal hören kann, was die anderen auch so machen oder wo man zum Beispiel Klienten auch mal empfehlen kann, dorthin zu gehen.
Ganz genau. Und wir versuchen es wie immer so detailliert wie nötig, aber so kurz wie möglich, habe ich es richtig rumgesagt.
So rum ist es richtig.
Zu machen. Genau. Und dieses Mal wird es eine Folge sein, wo es sehr, sehr viele Shownotes geben wird, wo wir ganz viele Dinge unten verlinken und nochmal reinschreiben. Das heißt, keine Panik, wenn wir jetzt irgendwie Beispiele nennen. Das kann man alles nochmal nachlesen.
Denn heute bilden wir den Auftakt unserer Reihe mit dem Thema Information und Beratung. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit der Frage, wenn man jetzt wirklich an dem Thema Sucht, Konsum, vielleicht bei einem selber, wenn man daran interessiert ist und da wirklich was lesen oder hören will, was gibt es denn da für Möglichkeiten?
Genau, also wir starten mal mit dem Punkt Podcast. Sie haben es ein bisschen unterteilt. Bei dem Podcast ist es so, da gibt es sehr viel. Als erstes würde ich mal die Sachen nennen, die jetzt nicht von Betroffenen sind, sondern wo es vielleicht einzelne Folgen gibt, die mir empfehlen würden von Psychologie- oder Psychotherapie-Podcasts. Das wäre zum einen von dem Podcast Psychcast, das sind zwei Psychiater. Die haben auch Folgen zum Thema Sucht, da gibt es verschiedene, wenn man das einfach als Suchwort eingibt. Das finde ich ist ganz gut, um auch den medizinischen Teil so ein bisschen auch nochmal verstehen zu können oder auch zum Beispiel eine Erklärung, was ist Substitution und solche Dinge. Das wäre eine Empfehlung. Dann auf jeden Fall Rätsel des Unbewussten. Das ist für alle Kolleginnen, die auf jeden Fall psychotherapeutisch arbeiten, finde ich ein Muss, Schulen unabhängig. Das ist ein psychodynamischer Podcast und die haben zwei Folgen, die ganz interessant sind. Das eine ist Psychoanalyse der Suchterkrankungen, wo das nochmal ein bisschen genauer erläutert wird. Wie entwickeln sich Suchterkrankungen? Was sind die Themen dahinter? Und tatsächlich die Folge Kinder psychisch kranker Eltern. Das würde man jetzt erstmal nicht denken, dass es da um das Thema Sucht geht. Aber die haben so eine Art Fallbeispiel da drin. Und da entwickelt die Mutter eine Suchterkrankung. Und ich habe die tatsächlich auch einigen Patienten empfohlen, weil ich finde, dass es sehr gut bildlich dargestellt wird, sowohl die Sichtweise von der Person, die selbst eine Suchterkrankung entwickelt, als auch die Sichtweise der betroffenen Kinder, wo man sich ja gegebenenfalls doppelt wiederfinden kann. Also sowohl in der eigenen Kindheit, wenn die Eltern ein Suchtproblem hatten, als auch sich selbst, wenn man vielleicht erwachsen ist und vielleicht auch erwachsen mit Kindern. Das wäre definitiv eine Empfehlung. Und als letztes gibt es von der Suchthilfe einen Podcast, der nennt sich Suchttalk. Das wäre vielleicht, um nochmal so ein bisschen den sozialarbeiterischen Aspekt nochmal mehr zu sehen, wäre das auch nochmal eine Empfehlung von uns.
Genauso wichtig wie diese professionellen Podcasts ist natürlich die Betroffenensicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hier kenne ich ganz, ganz viele Menschen, die ihren eigenen Konsum irgendwie kritisch hinterfragt oder reflektiert haben. Die berichten, dass sie mit diesem medizinisch-psychotherapeutischen Ansatz erstmal ein bisschen gefremdelt haben. Wir hatten das in einer anderen Folge mal, dass es direkt irgendwie Richtung Seelenklempner geht und auch so mit diesem Vokabular Abstinenz, Abhängigkeit sich schwer tun. Und da finde ich, bieten betroffenen Podcasts eine gute Möglichkeit, die auch eben häufig vom Nüchternsein sprechen oder einfach auch einen ganz anderen Ansatz haben, um in das Thema reinzukommen. Da kenne ich, wie gesagt, viele, die da sich deutlich besser drin wiederfinden. Da möchte ich einmal zwei nennen. Einmal der Podcast Soda Club, ebenfalls von zwei Betroffenen, die jetzt nüchtern leben. Die finde ich sehr gesellschaftskritisch und auch sehr reflektiert, manchmal auch wirklich sehr philosophisch über das Thema Alkohol sprechen und so der Umgang auch in unserem ganzen Land oder in der Gesellschaft mit dem Thema Alkohol. Da finde ich, habe ich schon sehr viele kluge Ideen daraus gewinnen können. Und das andere ist kein Geheimtipp mehr, das war mal ein Geheimtipp, nämlich Ohne Alkohol mit Nathalie von der Journalistin Nathalie Stüben, die ebenfalls gesagt hat, Alkohol, das will sie nicht mehr, sie hat zu viel getrunken und seitdem ja sich auch wissenschaftlich, ich glaube, sie schreibt gerade ihre Promotion darüber, mit dem Thema Alkoholkonsum beschäftigt und eben auch nochmal einen Alkohol-Podcast aus betroffenen Sicht bieten kann. Wie alles, du hast es schon gesagt, findet ihr das in den Shownotes mit Verlinkung. Das heißt, niemand muss sich Notizen machen, wenn da was Interessantes für euch dabei ist.
Und ein wichtiger Punkt dazu, es sind vor allen Dingen mal zwei Podcasts von Frauen.
Guter
Weil
Punkt.
Was man schon sagen muss, der Großteil der betroffenen Angebote, sage ich jetzt mal allgemein, ist tendenziell schon mehr von Männern, was natürlich irgendwo auch klar ist, weil ja auch zahlentechnisch eine deutlich größere Anzahl an Menschen mit Suchtproblemen männlich ist. Und ich habe sehr häufig gehört von Patientinnen, dass sie sagen, dass sie irgendwie dann doch manchmal die Themen anders sind oder sie sich besser identifizieren können. Und deswegen finde ich es besonders schön, dass die ersten zwei, die du genannt hast, von Frauen sind. Auch wenn wir ja sozusagen, ne, du ja auch nochmal ein paar andere einfach so aufzählen wolltest, die wir jetzt nicht alle im Detail durchgehört haben, aber die trotzdem irgendwie nennenswert sind.
Ja, absolut, genau. Denn zu benennen wären da noch folgende Podcasts: Aufsturz, Junkies aus dem Weg, Let's Talk About Sucht Baby, Sucht und Ordnung, Sucht und Süchtig. Wie du schon sagtest, davon kennen wir auch nicht alle im Detail. Deswegen auch die Empfehlungen, gerade diese Liste jetzt nochmal mit Vorsicht genießen. Und was man einfach sagen muss, Geschmäcker sind ja auch unterschiedlich. Und jeder Podcast hat nochmal so, finde ich, seine eigene Note. Genau wie unserer. Mit den besten hört ihr gerade auch.
Mein Gott. Und was auf jeden Fall aber noch wichtig ist, wir haben es schon vorsortiert, ne? Also das sind jetzt nicht einfach, wir haben jetzt nicht einfach gegoogelt, was gibt es irgendwie für Suchtpodcasts. Wir haben schon geguckt, dass es jetzt keine Leute sind, die den Konsum total verherrlichen und insgeheim man eigentlich nach jeder Folge einen extremen Suchtdruck kriegt, was natürlich schon immer passieren kann. Und dass das schon auch Leute sind, die sich da Gedanken machen und auch kritisch mit den Themen auseinandersetzen. Genau. Ansonsten würde ich sagen, der andere Teil zum Thema, was passiert manchmal, wenn man dann sich zu viel mit dem Thema auseinandersetzt, kommen wir dann später nochmal dazu. Genau. Ich würde sagen, wir gehen zum Thema Bücher über, oder?
Absolut, genau.
Da wird Marti auf jeden Fall mehr sagen, weil ich habe es gar nicht mehr im Lesen. Es gibt wenig Bücher, die ich durchgelesen habe. Ein Buch, was ich drei Viertel gelesen habe, was für mich schon sehr gut ist, ist das Buch Alk. Das ist so ein kleines grünes Büchlein. Finde ich, ist sehr witzig geschrieben und ist auch kurzweilig. Und ist auch günstig, muss man ja auch manchmal dazu sagen. Dann das Buch Drei Tage wach von Erik Stehfest. Das ist, manche kennen ihn, ist ein Schauspieler. Der war generell Polytox unterwegs, auch Psychose im Verlauf entwickelt. Aber da geht es viel ums Thema Crystal Meth. Und ich finde, sehr häufig sind die Bücher sehr alkoholastig und da finde ich das ganz gut. Und das ist tatsächlich was, das habe ich komplett durchgelesen und durchgesuchtet, wenn man es in dem Kontext mal sagen kann. Und finde, dass man einfach sehr mitfühlt und einen realistischen Eindruck davon kriegt, wie sich das entwickelt, wenn die Sucht stärker wird und auch wie man dann aus der Sucht rauskommt. Das finde ich sehr zu empfehlen. Ein Buch, was ich nicht gelesen habe, wo ich aber auf dem YouTube-Kanal einige Folgen mir angeschaut habe, ist Schore, Stein, Papier. Das ist auch jemand, der Polytox unterwegs war in der Szene. Da geht es auch viel um illegale Drogen, aber auch alle Themen, die damit einhergehen, wie Kriminalität und so weiter. Das würde ich sagen, ist sehr authentisch. Also das ist wirklich komplett nackt. Also im übertragenen Sinne.
Sehr gut.
Das finde ich ist auch sehr gut gemacht. Also auch hier geht eine Empfehlung raus.
Genau. Und du hast gesagt, viele von den Podcasts, die wir eben genannt haben, sind auch immer sehr alkohollastig, was andere Substanzen angeht, illegalisierte Drogen beispielsweise. Da gibt es deutlich weniger. Deswegen finde ich es gut, dass du da auch ein bisschen was mitgebracht hast. Was jetzt auch wieder eher in die Alkoholrichtung geht, was aber sehr, sehr viele Betroffene mir schon empfohlen haben, ist Lieber schlau statt blau. Von Lindemeyer, der ja auch gerade im psychotherapeutischen Bereich ein echter Guru ist, der da ganz viel zu veröffentlicht hat, auch für Fachpersonal Manuale geschrieben hat. Das ist was, da habe ich die Erfahrung gemacht, da kommt man sehr gut rein und nimmt sich viel mit von. Und was auch immer genannt wird, ist die sogenannte Suchtfibel. Irgendwie, wenn man da mal recherchiert, Bücher über Sucht, wird man darum nicht rumkommen. Da muss man sagen, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es auch nie ganz gelesen. Ich weiß nicht, ob du. Was man immer wieder hört, ist, dass es nicht so gut gealtert ist, dass da durchaus auch noch veraltete Ansätze oder auch Haltungen sind, die man so in der modernen Suchttherapie nicht mehr halten würde. Deswegen das auch eher eine mit Vorsicht zu genießende Empfehlung. Da sind andere Sachen hier, glaube ich, deutlich moderner.
Ja, und man muss auch, also vielleicht auch für die Kollegen, die jetzt nicht verhaltenstherapeutisch unterwegs sind, muss man auch einfach sagen, dass sehr häufig die Bücher, die von Therapeuten oder Ähnlichen geschrieben sind, dass die schon meistens sehr verhaltenstherapeutisch sind, weil ja lange über viele Jahrzehnte so die Haltung eigentlich war, dass das alles nur verhaltenstherapeutisch irgendwie zu lösen ist in der Sucht. Und das ist leider auch heute auch an einigen Stellen immer noch so. Und da wird man natürlich, da wird man einiges vermissen, weil man denkt, okay, also irgendwie ist es doch nicht das Ganze. Und da muss man sich einfach drauf einstellen. Aber trotzdem, ohne die Verhaltenstherapie geht es eben auch nicht. Deswegen kann man vielleicht ja einfach das als Ergänzung sehen.
Total.
Und für Betroffene ist es sowieso irgendwie wurscht. Die müssen sich ja eher an verschiedenen Stellen.
Ja, absolut. Apropos Betroffene, auch hier besagte Nathalie Stüben hat auch hier einige Bücher mittlerweile zugeschrieben, von denen ich auch nur Gutes gehört habe, wo ich viele Betroffene kenne, die mit ihrem Ansatz eben nicht aus der psychotherapeutischen, sondern aus der betroffenen Richtung da viele erreicht.
Und ich denke gerade, ich glaube, wir müssen mal ein bisschen langsamer und ruhiger reden. Wir sind so begeistert von den Sachen, die wir sozusagen rausgesucht haben, dass wir, glaube ich, total energiegeladen sind. ich glaube, also bevor wir ruhiger zum nächsten Punkt übergehen, weil da könnte ich vielleicht auch ein bisschen energiegeladen
und euphorisch werden. Das nächste ist doch deins.
Genau. Vielleicht aber, dass du noch ganz kurz erwähnst, auf welcher Seite man auch tatsächlich eine sehr gute Übersicht komplett sehen kann zum Thema Bücher.
Ja, da empfehlen wir die Website www.suchtfreileben.de, also suchtfrei-leben.de. Die haben nämlich eine eigene, finden wir, sehr gute Auflistung nur für Buchtipps zum Bereich Sucht und Konsum.
Ja, und auch für Angehörige waren auch Bücher mit dabei, ne? Das fand ich auch einen ganz guten Hinweis. Mhm. Natürlich könnten wir die auch alle aufzählen, aber wenn sich andere Leute schon die Mühe gemacht haben, so eine Auflistung zu machen, dann finde ich, kann man auch denen die Credits geben und einfach sagen, wo eine gute Übersicht ist.
Ja, genau. Absolut.
Der nächste Punkt, Thema Instagram, TikTok. Ehrlicherweise, ich bin nicht die TikTok-Generation, zum Thema TikTok
kann ich nicht sagen. Ich bin da leider auch raus, ich muss das gestehen.
Aber beim Thema Instagram bin ich genauso addicted wie gefühlt alle anderen und habe irgendwann mal angefangen, mich damit zu beschäftigen. Mein Algorithmus denkt ganz sicher, dass ich abhängig bin von sämtlichen Substanzen und nicht substanzbezogenen Störungen, die es geben kann. Und habe mir die Mühe gemacht, da einige Sachen auch zu recherchieren. Ich würde gerne ein paar nennen. Auch da, man muss für sich gucken, ob das einem liegt. Und ich habe nicht jeden einzelnen Beitrag gesehen, aber ich finde, sie sind nennenswert. Zusammengefasst kann man auch einiges von den Dingen finden auf einem Account, den ich vor einer Weile zusammengestellt habe, ursprünglich für die PatientInnen bei uns in der Klinik, die in der Suchttagesklinik oder Suchtambulanz waren, weil ich gemerkt habe, ich erzähle immer die gleichen Sachen, ich schreibe immer die gleichen Ratschläge oder irgendwie Accounts auf. Und da habe ich einen Account erstellt, der privat gestellt ist und nach außen hin so wirkt, als wäre es eine Privatperson, damit so private Stalker in Freundeskreisen, die mal ganz gerne die Freundeslisten durchschauen, nicht sehen, dass es einen Suchtbezug hat. Und deswegen heißt dieser Account Simply Suse mit noch einer Zahlenkombination dahinter, was einfach nur heißt, einfache Suchthilfe, Selbsthilfe, ich habe schon wieder vergessen.
Ich glaube, Sucht-Selbsthilfe sollte es sein.
Ja. I don't know, ich muss nochmal nachgucken, das ist ja richtig geil. Auf jeden Fall, Simply Suse heißt der Account. Das könnte aber auch eine Person sein, die irgendwie Suse oder sowas heißt. Das nur dazu. Wir werden das nochmal in den Shownotes verlinken. Die Sachen, die ich nennen würde, ist auf jeden Fall ein Account von einer Frau, die kokainabhängig ist und einen gut daran teilhaben lässt, wie es ist, wenn man auch vielleicht schon ein bisschen länger abstinent ist und immer wieder mal so Wellen kommen. Ich kann das schwer aussprechen. Das ist, ist großartig. Das ist XIJJ. Leo. Also wahrscheinlich heißt diese Frau Leo.
Ciel. Also es ist wirklich unaussprechlich.
Genau. Und ich würde aber sagen, dass die einen ganz guten, ehrlichen Content macht. Dann macht John Cook von Sucht und Süchtigen Podcast, hat auch einen eigenen Account. Es gibt einen, der heißt Freedom with William. Der ist cannabisabhängig. Da finde ich auch nochmal wichtig, ne? Auch nochmal eine andere Substanz. Der bietet auch Kurse an. Dazu kann ich nichts sagen, ne? Das muss jeder für sich selbst beurteilen. Dann gibt's einen, der nennt sich Raw Recovery 99. Der ist Polytox, hat auch eine Pornosucht, PTBS, Depression und soziale Phobie, zumindest laut eigenen Angaben. Bei dem habe ich auch das Gefühl, dass der ohne wenig Schnickschnack ohne Schnickschnack. Ohne Schnickschnack. Mhm. Einfach Gedanken raushaut und das irgendwie sehr authentisch rüberkommt. Genau. Noch zu nennen wäre Maximilian Pollux, auch bekannt aus Podcast-Geschichten. Eine Frau, Laura Sober Life nennt sich der Account. Sie ist alkoholabhängig und finde ich, macht auch einen ganz guten Content. Das wären so die, sage ich mal, Privatpersonen, die ich jetzt aktuell empfehlen könnte. Und dann gibt's aber auch noch so Sachen, die sind jetzt eher englischsprachig. Da habe ich jetzt im Deutschen noch nichts so gefunden. Zum Beispiel Sober Motivation. Die posten manchmal auch einfach nur Zitate, Sprüche von Leuten, die abhängig waren, die irgendwie einen motivierenden Effekt haben. Oder die an Tagen, wo man das Gefühl hat, heute ist alles beschissen, sich ganz gut anschauen kann.
Cool.
Oder auch The Sober Summit. Das finde ich so Sachen, die... wenn die einem einfach in den Feed gespült werden oder in den Stories, die einen unterstützen können. Und teilweise sind auch dann irgendwelche Stars, die interviewt werden. Manchmal fühlt es sich auch besser an, wenn Stars auch ein Suchtproblem haben.
Ja, absolut. Da weiß man, man ist nicht alleine. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, unter Simply Suse findet man die meisten dieser Dinge gesammelt.
Der Account folgt auf jeden Fall diesen Leuten. Und in den Highlights sind auch zu verschiedenen Themen Stories und Beiträge dazu abgespeichert, weil es ja alles auch Copyright-Geschichten sind. Das heißt, ich kann das jetzt ja nicht selber da rein posten, als wäre es meins. Deswegen ist das alles sozusagen in den Highlights gespeichert. Das war jetzt viel Info. Ich hätte einfach nur sagen können, es steht alles in den Shownotes. Ich finde aber, dass die Info dazu, was wer vielleicht für Schwerpunkte hat, auch irgendwie eine Sache von Wertschätzung ist, das einmal genannt zu haben. Und dass vielleicht dann Leute für sich sagen, okay, das klingt für mich, als wäre das passend, dann schaue ich mir das als erstes an, als wenn man eine Flut von Instagram-Accounts hat.
Absolut. Also es ist ja, finde ich, auch immer total wichtig, da individuell vorzugehen. Ich habe auch, was ich immer wieder merke bei uns in der Klinik, wenn Leute mit Menschen arbeiten, die mit dem Konsum Probleme haben und denen irgendwelche Arbeitsblätter mitgeben, sind das häufig aus Manualen, die nur zu Alkohol oder nur zu THC oder so gehen. Und wenn das nicht passt, merkt man das schon. Und dann denken die Kollegen, naja, an sich ist doch dasselbe hier, können wir das nicht einfach überlesen. Nee, aber das stößt häufig tatsächlich nicht auf Gegenliebe, was ich total nachvollziehen kann. Dass man sagt, nee, ich bin individueller Mensch und ich möchte dann auch individuell Infos, die für mich passen haben und nicht irgendwie so ein Rundumschlag oder so ein Hieb mit einem Lehrbuch, wo alles drin steht. So.
Ja. Vielleicht noch ein Satz, bevor du weitermachst mit den Apps. Was wir jetzt da nicht nennen, ist, dass es natürlich auch vielen guten Content gibt, generell zu Thema Psycho oder Psychotherapie. Mhm. Also jetzt, keine Ahnung, jemand, der ein Suchtproblem hat, hat zum Beispiel irgendwie Probleme mit dem Selbstwert, ja, oder mit Thema Beziehungen. Da gibt's auch viele gute Sachen. Das Schwierige ist da, aber halt, da kann ich nicht so eine generelle Empfehlung für Accounts rausgeben, weil manchmal sind da auch Sachen dabei, wo ich sagen würde, da stehe ich jetzt nicht so ganz dahinter, das ist mir jetzt nicht fachlich genug. Da sind's halt einzelne Beiträge, die ich gut finde, die dann zum Beispiel auf diesem Account auch gepostet werden. Aber da gibt's auch gute Sachen. Also das sollte man jetzt nicht unterschätzen. Aber halt ein bisschen vorsichtig sein, das zu prüfen, sind das wirklich Fachleute, die diesen Account machen.
Gute Überleitung, eigentlich eine bessere Überleitung gäbe es nicht zum Thema Apps, wo es nämlich genauso ist, wenn ihr im App Store nach Mental Health, Sucht, Unterstützung sucht, werdet ihr eine ganze Menge finden, von denen aber auch nur immer ein Teil empfehlenswert ist. Wie immer versuchen auch Menschen mit Leid und mit Themen, die bewegen, auch natürlich Geld zu machen. Und gerade was so Datenschutz angeht, ist bei Apps natürlich auch nochmal eine Frage. Aus dem Grund, bitte seid bei sowas immer besonders vorsichtig, wenn ihr überlegt, so Mental Health Apps oder Dinge, die euch eben sehr intim oder die sehr persönlich sind, angehen, darauf zu achten. Und zum Thema Sucht würden wir hier gerne zwei Sachen nennen. Einmal der Abstinenzzähler. Das wird den meisten ein Begriff sein. Das ist ja was man aus den Medien kennt, aber eben nicht nur da, sondern etwas, wo auch Betroffene häufig berichten, dass das ein Motivationsfaktor ist, eben genau zu zählen oder genau zu schauen, wie lange man schon nüchtern oder abstinent ist. Und da gibt's eben eine eigene App auch für, der Abstinenzzähler. Und was wir auch noch einmal in den Raum werfen wollen, ist die sogenannte Salus-App. Salus ist ein Klinikverbund, der vor allem Rehabilitation psychosomatisch, aber auch eben Suchtrehabilitation anbietet. Und die haben mal eine eigene App entwickelt. Einerseits für deren Patientinnen und Patienten, die gerade in Reha sind, aber auch für Außenstehende mit allerlei Funktionen, die einem unterstützen können, wenn man sagt, ich will den Konsum überdenken und da gern digitale Unterstützung in Anspruch nehmen. Also das wären so zwei, glaube ich, Dinge, die man relativ bedenkenlos benennen kann.
Und vor allen Dingen, die ist kostenlos, die App.
Ja, auch noch guter
Punkt.
Auch wenn
man eben nicht Patient oder Patientin dort ist. Und ich finde schon, dass da ganz gute Sachen sind. Irgendwie Skills, wenn man in dem Moment gerade Suchtdruck hat. Es gibt Aufnahmen von irgendwelchen Achtsamkeitsübungen. Man kann auch da irgendwie so eine Art Tagebuch schreiben. Ich finde, dass es ein ganz guter Aufbau ist. Auch wenn wir ganz klar sagen wollen, wir wollen hier nicht für eine spezifische Klinik irgendeine Werbung machen, man kann auch nicht sagen, die sind jetzt irgendwie die Besten oder so.
Absolut.
Aber diese App ist auf jeden Fall, finde ich, wirklich hilfreich und empfehlen wir auch regelmäßig weiter.
Ansonsten Thema DIGAs, also diese ganzen digitalen Gesundheitsanwendungen, App zur Mental Health Thematik. Da ist immer ein guter Hinweis, wenn ihr mit Fachleuten sprecht. Die haben häufig einen guten Überblick, welche auch zum Beispiel verschreibungspflichtig sind. Es gibt ja auch welche, die von der Krankenkasse mittlerweile verschreibungspflichtig sind oder verschrieben werden können. Und die müssen auch immer durch eine sehr große Prüfung, allein was den Datenschutz angeht. Da wäre ein Hinweis, dass ihr euch da immer an Fachpersonal wenden könnt. Ansonsten, ein Punkt, den wir nicht unerwähnt lassen wollen, ist, weil es häufig sehr unterschätzt wird, gerade in größeren Unternehmen gibt es häufig sehr, sehr fitte und auch sehr, sehr kompetente Suchtberaterinnen und Suchtberater, beispielsweise, um mal zwei zu nennen, Opel oder Fraport im Rhein-Main-Gebiet. Da gibt es wirklich darauf spezialisierte Kolleginnen und Kollegen, die auf Menschen zugehen oder auf die man zugehen kann, wenn man den eigenen Konsum besprechen will oder sagt, ich könnte ein Thema damit haben, an wen kann ich mich wenden? Die das natürlich auch anonym und eben ohne, dass es irgendwie im Betrieb an die große Glocke gehangen wird, mit einem besprechen können. Und die häufig, was ich auch sehr cool finde, selber Betroffene sind und da nochmal die Insicht darauf haben. Auch das können Ansprechpartner sein, wenn ihr in einem Betrieb oder in einem Unternehmen arbeitet, bei dem ihr wisst, dass dort solche Kolleginnen unterwegs sind.
Total. Und ich finde, dass es wirklich sehr unterschätzt wird. Wir haben schon viele PatientInnen gehabt, die dann im Entzug waren, die schon mit dem Suchtberater im Unternehmen alles geregelt hatten. Die waren informiert, die haben Langzeit beantragt, die wussten sozusagen, was richtig ist. Die haben viel Unterstützung erfahren und konnten dadurch eben auch den Job behalten und irgendwie Lösungen finden, teilweise auch mit Chefsfenstern, auch Gespräche gab mit Unterstützung und so weiter. Die machen einfach wirklich, wirklich einen super Job.
Absolut. Also auch gerade, was so für eine Vernetzung mit Kliniken, mit Rehas angeht, sind die häufig sehr, sehr fit und kennen einfach gute Wege und Pfade, die man dann als Beschäftigter dort gehen kann. Das ist natürlich bei weitem nicht alles, wo man sich Informationen zum Thema Konsum, Abhängigkeit, Therapie holen kann. Aber ich denke, an dem Punkt können wir einen guten Cut machen und zum nächsten Thema übergehen. Mhm. Oder was würdest du sagen?
Ja, und ich würde vielleicht noch sagen, fürs Fachpersonal, wenn jetzt nicht sozusagen nicht unbedingt jeder sich jetzt auf Instagram den Algorithmus ähnlich sozusagen zerschießt wie ich, dass man jetzt nicht unbedingt den ganzen Leuten irgendwie folgt oder das alles selbst runterlädt, aber dass man zumindest eine Möglichkeit hat, den Leuten auch was zu empfehlen. Ja, also wenn man jetzt jemanden da sitzen hat, der dann Konsumthema hat, zu sagen, naja, es wäre ja schon mal ein Schritt, dass sie sich vielleicht selbst mit dem Thema auseinandersetzen, indem sie irgendwie Podcasts hören, auf Instagram Leuten folgen und das auch dann Thema in der Therapie sein kann. Ne? Also das wäre etwas, was dann vielleicht Aufgabe von Fachpersonal auch sein könnte und eine Unterstützung, was könntet ihr empfehlen? So.
Total. Und vielleicht noch Thema Fachpersonal. Ich empfehle auch jedem Betroffenen Inhalte bewusst zu konsumieren. Yeah. Podcast, Bücher, was auch immer. Denn man ist einfach, man kennt nur eine Seite der Medaille. Das muss man auch immer wieder sagen, dass man niemals die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, weil man eben auf der Suchthilfeseite arbeitet. Und ich glaube, da spreche ich für uns beide, was wir uns schon für Ideen oder Gedanken und einfach Dinge mitnehmen konnten, auf die man selbst gar nicht gekommen wäre, wenn man Betroffenen gut zuhört. Das ist echt super, super erstrebenswert. Deswegen würde ich auch allen empfehlen, die Seite der Medaille sich anzuschauen.
Und genau deshalb heißt unser Podcast ja auch Suchtgespräche und Suchgespräche, ja. Weil wir sagen, man muss einfach mit den beiden Seiten oder verschiedenen Seiten ins Gespräch kommen. Dann kann einfach eine gute Zusammenarbeit gelingen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zum Block Beratung. Also von Informationen noch einen Schritt weiter zu Beratung. Da wäre das erste Thema Suchtberatung bzw. Suchtberatungsstellen. Was würdest du denn sagen, Martin, an wen richtet sich Beratung und wo sind vielleicht auch Grenzen?
Wer jetzt schon ein paar Folgen von uns gehört hat, wir hatten es ja immer mal wieder schon angesprochen, den wird jetzt nicht überraschen, dass wir Fans der Suchtberatungsstellen sind. Denn um auf deine Frage zu antworten, würde ich fast sagen, da kann man sich fast immer oder fast jeder immer hinwenden, Angehörige, Betroffene, denn das ist auch eine der Hauptaufgaben einer Suchtberatungsstelle, als Erstanlaufstelle zu dienen und wirklich für Menschen, die sich vielleicht auch das erste Mal mit diesem Thema beschäftigen oder die wirklich vom Inhalt noch nicht viel wissen, eine Anlaufstelle zu bieten. Und das heißt, wenn man selber sagt, oh, ich möchte mal wirklich meinen Konsum kritisch überdenken, habe ich da ein Thema oder hat auch ein Angehöriger von mir ein Thema, ist so eine Beratungsstelle häufig ein super, super niedrigschwelliges Angebot, um sich diesem Thema zu nähern und das erste Mal mit Fachleuten darüber zu sprechen.
Genau, du hast es so ein bisschen im Halbsatz gesagt. Ich würde es gerne mal betonen, es ist auch für Angehörige.
Absolut, ne? Ja.
Gute Sache. Es müssen nicht Betroffene sein. Man kann auch unabhängig von der betroffenen Person sich als Angehörige dahin wenden. Mhm. Ne? Oder manchmal sind es auch Paare, die zusammen irgendwie beide haben Beratungsbedürfnis, Betroffene und vielleicht Partner, Partnerin.
Genau, und auch weil du das Thema Grenzen angesprochen hattest, was glaube ich noch wichtig ist zu erwähnen, dass das kein genuin psychotherapeutisches Angebot ist. Also die Kollegen sind häufig therapeutisch fit in meinen Suchttherapie-Weiterbildungen, die ich gemacht habe, waren ganz häufig Leute aus Suchtberatungsstellen. Aber es ist eben nicht deren Hauptaufgabe, Psychotherapie zu machen.
Gar keine Aufgabe, muss man nochmal sagen.
Ja.
Das ist
Punkt,
verboten.
Ja, ja, also definitiv
also
als Kostenträger.
Muss man schon so sagen, ja. Also weil die Berufsgruppen, die dort sitzen, sind ja keine Psychotherapeuten. Das ist ja oft auch was die Kollegen selbst bemängeln, dass sie sagen, es wäre mal toll, wenn wir auch sozusagen PsychotherapeutInnen bei uns in den Beratungsstellen hätten.
Ja.
Aber der Punkt ist eben, dass wir nur Beratung machen dürfen und keine Therapie. Und dementsprechend sitzen da halt dann meistens Kollegen mit einem sozialarbeiterischen Hintergrund, die eben auch keine Psychotherapie machen dürfen, weil sie dafür nicht ausgebildet sind. Ne?
Ja. Das erzählt das mal den Kostenträgern, die würden was erzählen. Genau, also es ist ein Problem. Ich höre jetzt schon vielleicht Leute fragen, die sagen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Beratung und Therapie? Das ist häufig gar nicht so leicht zu sagen. Um es vielleicht mal wirklich kurz auf den Punkt zu bringen, bei Therapie würden wir wirklich davon sprechen, Behandlung psychischer Erkrankungen beispielsweise. Und Beratung wäre sowas wie Unterstützung in verschiedenen Lebenssituationen. Und das ist was die Kollegen schon auch anbieten können. Ich hatte es ja auch schon mal in einer anderen Folge gesagt, dass in einer meiner ambulanten Psychotherapien von einem Suchtpatienten, der über die gesamte Dauer immer noch zur Suchtberatung gegangen ist und dort unterstützt, geholt hat. Aber es ist eben jetzt nicht zum Beispiel deren Aufgabe, Sucht zu behandeln oder eine Depression anzugehen oder Ähnliches.
Ja. Und dazu gehört auch oft dann noch zum Beispiel soziale Probleme zu lösen, zu gucken, dass die Teilhabe am, man sagt ja immer so Teilhabe am Arbeitsleben oder teilweise Teilhabe am Sozialleben, also dass man nicht so sehr isoliert ist sozusagen, da irgendwie zu unterstützen, generell auch die Lebensqualität zu verbessern oder die Gesundheit zu fördern. Das klingt immer so schön allgemein, aber Themen, die halt weniger, ich verstehe in der Tiefe, was mein Problem ist und bearbeite das sozusagen in der Therapie, damit es dann aufgelöst ist oder verbessert ist und dadurch es mir besser geht. Sondern eher sowas wie, wenn ich irgendwo gut angebunden und weniger einsam bin, dann geht es mir insgesamt besser und es hat einen positiven Effekt auf die Sucht. Wenn ich weiß, wo ich richtig hingehen kann, um Therapie zu kriegen, geht es mir auch besser. Auch das würde mir dann die Suchtberatung erklären. Eher so solche Dinge. Aber ihr merkt schon, das ist nicht perfekt trennscharf zu formulieren.
Genau. Und jetzt sind wir schon mitten im Themenbereich, was bietet eigentlich eine Suchtberatung alles an? Da hast du schon viele gute Punkte benannt. Was ich noch ergänzend sagen würde, ist, dass die Kolleginnen wirklich, wirklich topfit darin sind, hier Wege aufzuzeigen und auch nicht nur zu sagen, ja, das wird jetzt Sinn machen, sondern auch mit den Betroffenen gemeinsam und den Angehörigen zu schauen, dass diese Wege auch realisiert werden. Denn das ist gerade bei uns in Deutschland häufig ein ganz schöner Bürokratieaufwand. Suchtreha erfordert einen unglaublichen Papierkram und das bieten solche Suchtberatungsstellen an. Das heißt, da kann man wirklich hingehen und den kompletten Antrag, bis auf Dinge, die beispielsweise nur Medizinerinnen, Mediziner machen können, aber das, was die Kolleginnen vor Ort rechtlich machen können, das machen die auch. Und ich kenne tatsächlich, vielleicht widersprichst du mir, aber kaum eine andere Stelle, die so fit darin ist, mit Leuten wirklich Perspektiven nicht nur zu eröffnen, sondern mit denen diese Perspektiven auch zu gehen.
Vor allen Dingen, weil die auch so unfassbar gut vernetzt sind.
Ja,
ne? Also
absolut.
Die wissen dann ganz genau, was gibt es für Kliniken, was gibt es für Kliniken in der Umgebung, was gibt es für Kliniken deutschlandweit, was haben die für einen Schwerpunkt, wo gibt es gute Erfahrungswerte. Die hören sich genau an, was sind die Themen und zwar nicht nur suchtspezifisch, sondern vielleicht auch noch andere Themen und gucken dann, was ist eine geeignete Klinik. Ja, die wissen, wo gibt es vielleicht Mutter-Kind, wo gibt es was, wo man Hund mitnehmen darf und solche Geschichten. Die sind da einfach extrem gut informiert und das ist einfach ohne Vergleich. Es gibt niemanden aus meiner Sicht, der bei, was das sozusagen angeht, so gut informiert ist.
Genau das meine ich. Also da würde ich auch keine andere Stelle sehen, die da diese Ressourcen und einfach diese Kompetenz hat. Weswegen, und da schließt sich der Kreis so ein bisschen, ich tatsächlich immer empfehle, eigentlich ein Besuch bei der Beratung ist, kann eigentlich nicht schaden, sondern
es sollte immer Pflicht sein.
Es hat immer mehr Wert, weil man da wirklich Leuten gegenüber sitzt, die topfit sind, was Vernetzung angeht, was Wissen angeht, die auch einem Aufklärungsarbeit anbieten können. Und vielleicht, um noch der Vollständigkeit halber, dass die Kollegen in der Beratung nicht sagen, Moment, da habt ihr aber auch noch einiges vergessen. Die bieten auch häufig präventive Angebote an. Häufig, also die Beratungsstellen, die ich in der Region kenne, sind auch an Schulen unterwegs, in Betrieben suchen die Vernetzung, den Austausch, um auch eben die Leute zu erreichen, bei denen wir vielleicht nicht von der Abhängigkeit sprechen würden, sondern vom riskanten Konsum, um da schon einen Fuß in die Tür zu kriegen.
Ja. Oder auch andere Formen der Unterstützung, die jetzt nicht im engeren Sinne Therapie sind. Ne? Also die wissen zum Beispiel auch, was gibt's für Sachen, wo es um eine Tagesstruktur geht. Was gibt's für Sachen, wo es um irgendwie betreute Wohnformen geht. Also ein breites Unterstützungsnetzwerk aufzubauen und zu wissen, was gibt es da in der Gegend, wo ich halt wohne. Also wirklich sehr breit aufgebaut. Und ich finde, es wird sehr, sehr, sehr unterschätzt.
Ja.
Und da würde ich ganz klar sagen, das ist ein sehr wichtiger Faktor. Und ich würde vielleicht den Punkt, den wir als letztes machen, da gerade vorziehen, weil es gerade passt, was auf jeden Fall auch so TherapeutInnen oder einfach Leute, die sozusagen, also Fachpersonal mit den Leuten arbeiten, was immer im Hinterkopf sein sollte. Wenn der Moment kommt, wo ihr euch fragt, das weiß ich jetzt aber nicht, was das Richtige wäre. Ich weiß jetzt nicht, welche Anlaufstelle, wo der Patient jetzt da hingehen könnte. Jedes Mal, wenn diese Fragen aufkommen, wo ihr das Gefühl habt, ihr seid vielleicht da fachlich suchtspezifisch nicht gut genug aufgestellt, bin ich mir sicher, dass in 80% der Fällen oder sogar noch mehr die Suchtberatung da Antworten drauf hätte. Deswegen würde ich da immer sagen, Patienten mit einem Konsumthema, also ich würde noch nicht mal sagen, es muss nicht sicher sein, dass da eine Sucht, eine Abhängigkeit da ist, ne, mit einem Konsumthema, da zu sagen, dass sie zur Suchtberatung gehen sollen. Das findet man immer raus, wo eine Suchtberatung in der Nähe ist. Sowas kann man googeln. Da würde ich eigentlich sogar sagen, das sollte man zur Pflicht machen.
Ja, also wir hatten es ja in anderen Folgen auch schon mal gesagt. Ich glaube, wir sind beide Riesenfans von Suchtberatungsstellen. Also da brechen wir auf jeden Fall eine Lanze für. Ja. Ich habe ja an anderer Stelle schon mal gesagt, es ärgert mich auch immer, wenn Kolleginnen aus welchem Bereich auch immer Suchtberatungsstellen unterschätzen, weil du hast hochmotivierte häufig, persönlich super coole und auch einfach kompetente Leute. Ich hatte es ja gesagt, dass die haben häufig Weiterbildung in spezieller Gesprächsführung bei Sucht, in Suchttherapie. Das sind alles wirklich topfitte Leute. Also natürlich jeder ist anders, ne? Da kann man auch nicht verallgemeinern, aber ich erlebe die Kollegin aus der Suchtberatung immer als super sympathisch und kompetent und die haben wirklich einiges auf dem Kasten. Und deswegen, wie du gesagt hast, hingehen und jemanden mal so gegenüber sitzen, der das alles einordnen und die Wege kennt, ist ein Gold wert, egal für Angehörige, Betroffene und auch eben für Fachpersonal aus anderen Gebieten, die dann einfach den Schulterschluss suchen und sich da vernetzen.
Genau. Und bevor wir sozusagen jetzt noch mehr unser Loblied singen, versuchen wir uns ja eigentlich kurz zu fassen. Deswegen vielleicht noch die Frage, mit welchem Mindset sollte man denn aber als betroffene Person zur Beratung gehen und mit welchem vielleicht auch nicht?
Was ich von Betroffenen tatsächlich schon mehrfach gehört habe und in einem der besagten Podcasts, die wir eben empfohlen haben, ist tatsächlich ein bisschen der Impuls zu sagen, oh, vielleicht habe ich ja ein Problem oder mit meinem Konsum, ich würde da gerne mal hingehen. Dann zu einer Suchtberatungsstelle zu gehen und dann nicht ganz ehrlich zu sein. Da haben mir schon einige Betroffene von so diesem unbewussten Wunsch vielleicht auch nach Absolution berichtet, dass man eben hingeht und sagt, wenn der Suchtberater, die Suchtberaterin sagt, nö, das hört sich für mich unproblematisch an, dass man dann weiß, okay, super, ich habe jetzt diesen Weg dahin gemacht und es passt ja alles. Und im Nachhinein, dann hatte ich schon mal Fälle, wo Leute fast vorwürflich dann waren, gesagt haben, ja, damals, der oder die hätten das doch sehen müssen oder der hat mir gesagt, alles stimmt. Und da würde ich auf jeden Fall nochmal sagen, wenn man nicht ehrlich oder mit der Bereitschaft hingeht, auch wirklich auf die Fragen, die einem gestellt werden, eine wirklich transparente Auskunft zu geben, dann kann man auch nicht erwarten, dass die Leute dort einem eine gute Einschätzung geben. Also es ist nicht Aufgabe der Suchtberaterin oder Suchtberaters quasi Gedanken lesen zu können oder da immer super misstrauisch dahin zu gehen. Da würde ich auch vom Thema Therapiebeziehung sagen, das ist irgendwie schwierig, wenn wir den Leuten grundsätzlich Lügen unterstellen oder misstrauisch gegenüber wären würden, gerade irgendwie in einem Beginn des Gesprächs. Ist so. Und deswegen würde ich sagen, dieses Mindset sollte man haben, zu sagen, okay, ich bin da auch ehrlich und antworte auf die Fragen transparent. Nur so können die Kolleginnen vor Ort eine gute Einschätzung abgeben.
Absolut. Und es ist ja so, man muss ja nichts tun. Also wenn die Person einem sagt, ja, ich glaube, da ist ein Suchtproblem, ich würde das und das empfehlen, heißt ja noch lange nicht, dass man das tun muss. Ne? Ist ja erstmal unverbindlich. Ja. Man wird informiert, man wird beraten und dann kann man immer noch entscheiden, was man tut.
Ja, so. Völlig richtig, genau.
Ja.
Nichtsdestotrotz, wenn man sagt, was ja auch verständlich ist, das ist mir trotzdem zu persönlich und fühlt sich für mich einfach nicht gut an, irgendwo persönlich hinzugehen mit dem Thema. Und selbst wenn, man muss ehrlich sein, wir haben auch immer ein Thema bei der Terminfindung. Ich weiß, bei mir, die Suchtberatungsstelle, mit der wir viel zusammenarbeiten, die ist chronisch ausgebucht und man hat echt eine gewisse Wartezeit, häufig von ein paar Wochen bis zu einem Suchtberatungstermin. Da gibt es zum Glück gerade auch in letzter Zeit nochmal wirklich, wirklich coole Online-Angebote, die einerseits natürlich eine größere Anonymität ermöglichen, aber auch häufig viel flexibler sind. Da würde ich gern zwei nennen. Einmal DigiSucht, das ist eine Website oder ein ganzes Projekt für Online-Suchtberatung für Betroffene, aber auch für Angehörige, das auch vollständige Anonymität verspricht, wenn man das möchte und eben auch sehr flexibel die Möglichkeit beispielsweise bietet, über Chats sich Beratung zu suchen. Da einfach googeln DigiSucht, da kommt man relativ schnell hin. Und auch das zweite ist was, mit dem ich persönlich gute Erfahrungen gemacht habe, nämlich Obeon. Das ist eine Online-Beratungsseite, nicht nur für Sucht, sondern generell für alle psychischen Themen, wo man aussuchen kann, ob man gern mit einer psychosozialen Fachkraft, mit einem Angehörigen oder mit einer Betroffenen, einem Betroffenen selber sprechen möchte, die sich bereit erklärt haben, im Rahmen dieses Projektes eben Beratung anzubieten. Und dann, ich teste das immer wieder mal gerne, man kriegt in der Regel manchmal sogar tagesaktuell, aber häufig am nächsten Tag einen Online-Termin. Das findet dann statt über Videocalls und eben mit der Möglichkeit, was ich cool finde, was häufig anderswo nicht geht, zu sagen, nee, ich möchte mal mit einem anderen Angehörigen sprechen, wie der mit dieser Situation umgeht oder was der für Ratschläge hat oder mit jemand anderen als Betroffenen. Das heißt auch hier, Obeon bietet die Möglichkeit, sehr schnell und auch hier ohne Termin, ohne dass man das Haus verlassen muss, eben sich Beratung einzuholen.
Ich würde aber schon sagen, dass das nur für diejenigen ist, die wirklich sagen, ich kann mir gerade noch gar nicht vorstellen, irgendwo live hinzugehen. Weil unsere Erfahrung ist, dass es wirklich so gute und über Jahre gute Vertrauensbeziehungen, sage ich jetzt mal, zu den Suchtberatern und Suchtberaterinnen gibt. Und dass einem das natürlich menschlich viel mehr gibt, wenn man da jemandem gegenüber sitzt.
Total.
So, ne, das würde ich schon mal dazu sagen.
Und ergänzend aber, auch, genau, dass manche Angebote online gar nicht gehen. Also bei diesen Angeboten wird man jetzt nicht einen Antrag für eine Reha machen. Ja. Das können nur die Kollegen vor Ort. Eben, du hast es genau richtig gesagt, das wäre für die Leute, die bisher bei uns jetzt bei dem Thema gesagt haben, nee, geht für mich gar nicht, sorry, lieber das dann als nichts, ja. Aber wenn möglich, würde ich auch die Kollegen in der Suchtberatungsstelle vor Ort aufsuchen.
Genau. Dann würden wir gerne noch drei Sachen einmal so kurz nennen, weil das schwierig ist, dass die auch so ein bisschen bekannter werden und ich das schon wichtig finde. Es gibt einmal Sichtweisen e.V., das ist auch, ich habe gerade vergessen von wem, aber von einem denen, die wir vorhin genannt haben, die auch Podcasts und Instagram machen. Das ist sozusagen, geht es um Krisenintervention und Aufklärung zum Thema Kriminalität, Gewalt und Substanzgebrauchsstörungen. Das finde ich wichtig, einfach sowas nochmal zu nennen. Genauso wie auch Alkoholfreie Kasse. Wie der Name schon sagt, die setzen sich dafür ein, dass eben dieser ganze Scheiß, muss einfach mal sagen, der an den Supermarktkassen immer noch vertreten ist, dass das verboten wird. Ich freche, dass es nicht schon so ist. Und auch Zockerhelden, das ist jemand, ich habe vergessen, der war auch eine Person des öffentlichen Lebens, der hatte ein Spielsuchtproblem, der sozusagen zu dem Thema viel macht. Und ich finde, das sind einfach Sachen, da kann man oft einfach nochmal, kriegt man eine gute Community, manchmal in den Städten, manchmal einfach auch sich informieren über gewisse Sachen, Anlaufstellen. Das wollten wir nicht unerwähnt lassen.
Wer auch in der Regel super, super Bescheid weiß über Suchtberatung und auch vor allem über welche Möglichkeiten der Unterstützung es gibt, sind die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die auf Entzugsstationen arbeiten. Da kennen wir ja auch tatsächlich gemeinsame Kolleginnen und Kollegen. Und ich glaube, da würdest du mir zustimmen, dass die, was das Thema angeht, super, super fit sind. Ich sage auch immer in meinem Seminar für angehende Sozialarbeiterinnen, dass das die wahren Heldinnen und Helden des Entzugs sind. Denn die sind häufig dafür, also was heißt häufig? Die sind dafür verantwortlich und es können die auch super, dass es man überlegt, wie es nach dem Entzug weitergeht. Denn wir wissen aus vielen Studien, wenn man nach dem Entzug nichts macht und einfach wieder genauso das Leben lebt wie vorher, sind die Rückfallquoten in der Regel über 90%. Und das, dafür sind die Sozialarbeiterinnen eben super, in den Entzugsstationen mit den Leuten vor Ort zu besprechen, wie es weitergeht. Und wenn ihr selber im Entzug seid, sprecht, sie kommen häufig selber auf einem zu. Wenn nicht, sprecht das Personal dort an, dass ihr gerne einen Termin beim Sozialdienst hättet, denn der lohnt sich immer.
Absolut. Und diejenigen, die jetzt vielleicht vom Sozialdienst neu anfangen auf Entzugsstationen, weil da hatte ich jetzt auch einige Kolleginnen, die kamen halt aus dem Studium und da wird es ja überhaupt nicht richtig beigebracht, so Themen. Und die sich dann denken, ja, keine Ahnung, was es hier alles gibt. Da würde ich ganz klar raten, vernetzt euch mit den Kolleginnen von den Suchtberatungen in dem Einzugsgebiet, wo ihr arbeitet, oder auch so Vereine wie Sozialpsychiatrischer Verein, Sozialpsychiatrischer Dienst, Caritas, Diakonie, diese Geschichten. Trefft euch mit den Kollegen, lasst euch erklären, was sie da machen, was es für Möglichkeiten gibt. Das ist aus meiner Sicht die schnellste Variante, wirklich zu wissen, was ist in der Nähe und im Einzugsgebiet ein Thema. Und das, würde ich sagen, wäre auch der spezifische Vorteil, wenn man jetzt zum Beispiel den Sozialdienst auf der Entzugsstation aufsucht, im Vergleich dazu jetzt einfach online irgendwas zu recherchieren als betroffene Person, weil die halt eben in der Umgebung, in der man wohnt, weiß, was Sache ist und auch, sage ich mal, mehr Insider-Infos als das, was auf den Webseiten steht. Ja, also keine Ahnung, zum Beispiel gibt es irgendwo eine Therapieeinrichtung, wo vielleicht einfach ein bisschen zu viele Leute sind, die Therapie statt Strafe machen. Also sprich so halb freiwillig Therapie machen, wo man dann jemanden, der sagt, sobald ich jemanden sehe, der zu auf die Nase hochzieht, kriege ich sofort Suchtdruck und will Kokain konsumieren. Da kann ich vielleicht nicht in eine Einrichtung, wo vielleicht doch mehr unmotiviertere Leute sind, jetzt so als Beispiel. Die wissen einfach mehr Insider-Infos über die Sachen, genauso wie natürlich auch die Kolleginnen in den Suchtberatungen.
Ja, und ein Thema, was sind wir ehrlich, auch da eine Rolle spielt, ist einfach Vitamin B. Also häufig kommt man auch, natürlich sollte es in der idealen Welt nicht so sein, aber Realität ist schon, dass man häufig besser in Einrichtungen oder an Hilfsangebote kommt, wenn man Leute kennt, die da wieder Leute kennen. Und da sind die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter auch fit. Wie oft ich das hatte, dass wir gesagt haben, junger Patient, Cannabis, noch dazu eine Depression, da wäre die Reha XY am besten. Moment mal, da kenne ich vom Sozialdienst da die Frau Schneider, die rufe ich an. Und dann wurden auf einmal Wege oder auch Wartezeiten möglich, die sonst irgendwie eher unrealistisch wären. Ja. Das heißt, da sich mit Leuten, mit dem Sozialdienst zu vernetzen, kann nur gewinnbringend sein. Denn ich kenne keine andere Berufsgruppe, die so gut networkt wie der Sozialdienst. Ich habe den Eindruck, gerade im Suchtbereich kennt da jeden, der jeden gefühlt.
Ja, das stimmt. Aber bitte jetzt nicht erwarten, wenn man auf einen Zug kommt, dass auf jeden Fall all diese Dinge, die wir gesagt haben, definitiv zutrifft auf die Person, die dort arbeitet. Weil wir sind auch alles nur Menschen. Es kann auch sein, dass die Person gerade anfängt, sich zu vernetzen. Und es kann auch sein, dass die Person das Gefühl hat, dass man gerade noch nicht motiviert genug ist für all den Scheiß und sich deswegen die Zeit und Mühe nicht macht, was genau richtig sein kann. Da kann man vielleicht nochmal bei sich selber reflektieren, ob es vielleicht einen Grund gibt. Also nicht, dass dann irgendwie morgen schreien alle Sozialdienstkollegen bei uns und sagen, was habt ihr für einen Scheiß erzählt im Podcast? Jetzt haben die Patienten alle irgendwie die Erwartung, dass wir denen hier den Teppich ausrollen.
Was habt ihr uns so gelobt hier?
Genau.
Zum Abschluss vielleicht da noch, du erinnerst dich auch an besagte Kollegin aus dem Sozialdienst, die hatte ein Poster hinter sich, auf dem stand sinngemäß, das war ein Zitat, ich krieg's nicht mehr genau hin, aber da stand sowas wie, wenn man Leuten bei was hilft, was sie selber könnten, ist es gar nicht Hilfe, sondern man schadet eher, ich krieg das genaue Zitat nicht mehr hin, und da war es genauso, wenn Leute dann eben mit einem Anliegen kamen, wo sie den Eindruck hatte, das unterstützt sie jetzt nicht, wenn ich helfen würde, hat sie einfach immer nur auf dieses Poster gezeigt.
Geil, das wusste ich gar nicht. Sehr gut. Dann vielleicht als letzten Punkt, das würden wir kurz anreißen, das Thema Institutsambulanzen in der Psychiatrie. Das heißt, wenn man jetzt nicht stationär ist, sondern einfach die Ambulanz, die an eine psychiatrische Klinik angegliedert ist, da ist natürlich immer die Frage, gibt es eine spezifische Suchtambulanz oder ist es einfach die allgemeine Ambulanz? Das macht schon nochmal einen Unterschied. Aber auch da kann man auch Unterstützung und Beratung kriegen. Wo kann man sich hinwenden? Würden die einem empfehlen, wenn man auch da wieder ehrlich alles erzählt, dass man in den Entzug geht, dass man in eine Tagesklinik geht, dass ambulante Termine erstmal reichen, dass vielleicht Selbsthilfegruppe mit Suchtberatung ausreichend ist oder Reha zu machen, dass man einfach Fachpersonal hat, das einem dabei hilft, das so ein bisschen einzuschätzen. Da muss man natürlich leider sagen, je nach Ort und Einzugsgebiet ist es halt schon häufiger schwierig, da auch einen Termin zu kriegen. Einfach weil das gesamte System tendenziell eher ein bisschen überlastet ist und weil es auch spezifische Kriterien leider gibt, wen dürfen diese Ambulanzen annehmen. Ja, das ist einfach bescheuert, ja, und das ist auch zu komplex, da in die Tiefe zu gehen. Aber manchmal kann es auch sein, dass sie dann sagen, ja, nee, sie sind da kein Fall für die Ambulanz und sie dann man weiterverwiesen wird. Aber wir wollten es trotzdem nicht unerwähnt lassen.
Sehr guter Punkt. Und Ich würde sagen, wir nähern uns dem Fazit. Was ich tatsächlich mir aus der Folge mitnehmen würde oder was mich freuen würde, wenn das rüberkam, ist wirklich zu sagen, Suchtberatung ist einfach eine klasse Sache. Aber wie auch bei Psychotherapeuten, um mal eine Metapher zu bedienen, es sind die Beifahrer. Auf dem Fahrersitz sitzen die Betroffenen, vielleicht noch deren Angehörige irgendwie links und rechts. Aber eben erwartet auch nicht, dass sie wundervoll bringen oder für euch einfach alle machen, sondern gute Suchtberaterinnen sowie gute Suchttherapeuten oder Psychotherapeuten begleiten euch und Betroffene auf dem Weg und geben Unterstützung, Hilfestellungen, aber ihr steht im Mittelpunkt und ihr seid die, die letztendlich auch am Steuer sitzen.
Ganz genau. Und ich würde sagen an alle Psychotherapeutinnen oder Psychologinnen, die noch in Weiterbildung sind, vernetzt euch immer mit den Kollegen von der Suchtberatung, ohne die funktioniert es nicht und die können ganz viel übernehmen, was vielleicht euch überfordert.
Ich wäre, glaube ich, durch mit dem Thema Beratung.
Ja. Absolut. Ich würde sagen, als Ausblick für die nächste Folge, da werden wir eine Gästin haben und werden über das Thema Entzug sprechen. Das wäre dann sozusagen der zweite Teil von unserer Folgenreihe Labyrinth Suchthilfe. Wir sind schon sehr gespannt, wie das funktioniert. Jetzt habt ihr ja schon mal gehört, wie das dann technisch klingt, wenn jemand remote zugeschaltet ist und man das Laptop-Mikro verwendet. Genau, da freuen wir uns drauf.
Total. Und wie immer gilt zum Abschluss, wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns, falls noch nicht getan, abonniert auf einem der Podcatcher, folgt uns gern auf Insta auch. Unsere Website ist immer ein Besuch wert. Und vor allem, wenn ihr Leute kennt, denen das gefallen könnte, die vor allem davon profitieren könnten, sei es Interessierte, Fachpersonal, Betroffene, empfehlt uns gerne weiter, gebt uns gerne Bewertungen, Kommentar ab. Das alles hilft dem Podcast, sichtbarer zu werden und Menschen zu erreichen, die sich hieraus was mitnehmen können.
Und wenn ihr noch jemanden sucht fürs Marketing, der Dinge gut verkaufen kann, dann würde ich sagen, ist Marty Pacora die Person der Wahl.
Jetzt Abbruch.
Weil
Abbruch.
Das ja wohl sehr im Blut liegt.
Ich will nichts mehr sagen. Ich verabschiede mich noch und bedanke mich bei dir.
Bis dann. Ciao.
Free audio post-production by Alphonic.com.